Ein Leben in Gemeinschaft. Für die meisten bleibt das ein unerfüllter Traum. Nicht so für den Kölner Willi Döß. Er hat seinen Traum vom einfachen und gemeinschaftlichen Leben mit anderen irgendwann in die Tat umgesetzt. Vor 40 Jahren ist der gebürtige Dormagener in die Emmaus-Gemeinschaft im Kölner Norden gezogen und ist seither so etwas wie der oberste Lumpensammler von Köln. Emmaus ist eine Hilfsorganisation, die in vielen Ländern der Erde nach demselben Prinzip funktioniert, in der Obdachlose nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch Arbeit finden. Die Mitglieder sammeln die weggeworfenen Lumpen der Wohlstandsgesellschaft, verkaufen sie weiter und finanzieren sich so ihren Lebensunterhalt. Diese Idee stammt von dem französischen Priester Abbé Pierre, der die erste Emmaus-Gemeinschaft Ende der 1940er Jahre in Frankreich gründete. Abbé Pierre ist das große Vorbild von Willi Döß. Als er sich für das Leben in einer Emmaus-Gemeinschaft entschied, verzichtete der gelernte Elektriker und Buchhändler bewusst auf einen gut bezahlten Job und zog ein Leben in Armut vor. Er und seine Familie hätten sich aber nie arm gefühlt, sagt er rückblickend.
Da gibt's eine tolle Definition von Abbé Pierre, der gesagt hat, Armut im biblischen Sinne befreit den Menschen. Und so haben wir uns immer gefühlt. Wir haben das ja entschieden. Wir wollen anders leben. Das heißt auch ganz konkret, weniger in der Tasche haben. Das ist so. Ich lebe und arbeite seit fast 40 Jahren in der Emmaus-Gemeinschaft Köln. Die Emmaus-Gemeinschaft Köln ist 62 Jahre alt, also eine der ältesten Gruppen der Welt. Und ich leite die Gruppe mit meiner Frau. Mittlerweile bin ich in Rente, sodass ich also nach und nach das operative Geschäft auch abgebe oder abgegeben habe und den Vereinsvorsitzenden noch machen darf, noch 3 Jahre. Und ja, wir leben hier auf einem Gelände von einem ehemaligen Behindertenstift und bewohnen eins der schönen Wohnhäuser im Park seit 20 Jahren und hoffen, dass wir noch weitere Jahre hier bleiben. Im Augenblick sind wir klein. Wir haben Platz für 20 Menschen. Im Augenblick haben wir 10, 12, ein paar Gäste auch manchmal. Ich bin auch froh, dass das so ist, denn die Corona-Pandemie hat uns natürlich auch schwer zugesetzt. Wir waren froh, dass wir einen relativ überschaubaren Raum haben. Dieser Essraum ist normalerweise ausgelegt für gut 20, 25, 28 Leute. Wenn wir zusammen essen, ist es mittlerweile sehr überschaubar. Und das ist auch gut so. Wir hatten natürlich auch einen Lockdown, erhebliche Einnahmen, Einbußen, haben dann wie jeder Betrieb auch Überbrückungshilfen beantragt, Kurzarbeit beantragt und das wurde auch alles bewilligt und wir haben das gut überstanden bisher, ne, durch staatliche Hilfen. Was uns dann natürlich dazu geführt hat, als es auch wieder anlief, dass wir gesagt haben, wir sind in einer privilegierten Situation. Immer wieder kommt die Message vom Abbé Pierre. Wir sind in einer privilegierten Situation. In Afrika, in Indien, in Südamerika ist die Situation ungleich schwieriger. Also wir haben von Emmaus International einen Solidaritätsfonds aufgelegt. Und da, wenn was übrig ist, zahlen wir da ein. Weil wir genau wissen, auf der südlichen Welt läuft gar nichts mit Unterstützung. Wir sind in einem reichen Land. Meine Sozialisation ist eigentlich katholisches Rheinland. Ne? Ich sage mal 1000 Jahre Katholizismus, rheinischer Katholizismus, mit allem vor und zurück. Meine damalige Frau und ich, wir waren in Düsseldorf beim Katholikentag, Anfang der 80er. Und das Thema war, kehrt um, erneuert die Welt. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, wie geht das? Wie können wir das machen? Ganz konkret. Dann habe ich eine Zeit lang im Kölner Norden in dem Dritte-Welt-Laden gearbeitet, von der Kirche, wo wir auch lebten, da in dem Ort. Da haben mich schon Leute gewundert, die dann da arbeiten kamen aber mit einem dicken Benz angefahren. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht stimmig, das funktioniert so nicht. Man kann nicht Gepa Kaffee verkaufen und das war es nicht. Dann haben wir eine Zeit lang geliebäugelt mit religiösen Wohngemeinschaften, aber die waren uns dann zu durchgeknallt, ne? Also zu esoterisch. Das ist dann auch nicht unser Fall gewesen. Dann lernten wir in dieser Gemeinde ein Ehepaar kennen, Ehepaar Drexler. Die hatten vor 60 Jahren angefangen mit einigen jungen Leuten in Köln. Und die stellten das Projekt vor. Und dann ist bei uns sofort die Sicherung durchgebrannt. Das war genau das, was wir gesucht haben. Gemeinschaft, Man muss nicht ins Kloster gehen, um gute Werke zu tun oder im Sinne der Bibel zu leben und zu arbeiten. Wir hatten damals zwei Kinder, meine Frau war damals schwanger mit unserer Tochter. Und dann haben wir 2 Jahre am Reißbrett geübt. Was ist das? Was ist das Phänomen einer Emmaus-Gemeinschaft? Am Anfang dachten wir, das geht mit Familie nicht, wenn da ein besseres Obdachlosenasyl ist, wo die Möbel aus dem Fenster fliegen, können wir nicht mit einer Familie hier einsteigen. Dass das trotzdem geht und dass es funktioniert hat, dass es Gemeinschaften gibt in Italien, in Holland, die ähnlich ticken, also wo auch Familien mit in den Gemeinschaften leben, wo man ein eigenes Budget auch hat, eine eigene Wohnung. Also wir haben unsere eigene Küche immer gehabt, ne? Und der ABP hat immer gesagt, eine Familie muss auch ihr eigenes Budget haben. Also man muss nicht jeden Ausflug, jedes Schulheft in der Gemeinschaft besprechen, ob das gekauft wird oder nicht. Also mich hat immer fasziniert, stellt euch nicht hin und singt ein paar schöne Lieder und haltet dann die Hand auf, sondern versucht es mal mit Arbeit. Ne? Vorher arbeiten, um zu einem Resultat zu kommen, um dann Ärmeren zu helfen. Das war so die Idee von Emmaus ganz allgemein. Ja. Sogenannte Brockensammlungen machen, die hießen damals Brockensammlungen. In der Schweiz heißen diese Emmaus-Gruppen auch oft noch Brockenhäuser, wo man das Zeug dann kaufen kann. Das sind aber Nobel-Boutiquen, weil ich da gesehen habe. Also alles ganz schick. Aber man hat angefangen hier in Köln mit diesen Brockensammlungen, sprich Metall, Schrott, Glas, Papier. Das wurde sortiert und da sind die ersten 1.000 Euro dann oder Tausende von Euro eingenommen worden. Mit denen hat man dann so die erste Emmaus-Gemeinschaft in Köln-Ehrenfeld gegründet. Ja, und dann wurde das so ein bisschen auch en vogue hier im Rheinland. Dann haben diese jungen Leute in Düsseldorf Brockensammlungen durchgeführt, in Krefeld. Und so ist dann nach und nach eine Gemeinschaft hier in Köln entstanden, also vor meiner Zeit, auch mit einem kräftigen Bankrott. Da haben sich dann einige Leute auch lustig gemacht. Wenn man schon Armen Verantwortung gibt, das kann nur in die Hose gehen, wie das dann so ist, ne? Der damalige Trägerverein war fast pleite. Der war pleite. Da sind die dann zum Abipier, 2 Leute, die Französisch konnten, haben sich von dem auch moralische Ohrfeigen abgeholt. Und dann hat Emmaus France der Gruppe in Köln geholfen. Als ich dann anfing mit Emmaus, erstmal habe ich fast keine Sonne gesehen, weil die so traumatisiert waren durch die Presse, durch diesen Bankrott, durch diese Häme, die da auch waren, ne? Dass ich die ersten 2 Jahre dachte, ich, das geht so nicht. Die gehen mit mir um wie Schweinebacke. Ne? Nach und nach habe ich verstanden, wo die Traumata saßen. Und nach mehreren Jahren, glaube ich, war das Vertrauen dann auch so, dass ich dann auch die Kasse gemacht habe und die Bankvollmachten bekommen habe. Und so läuft es jetzt seit 40 Jahren. Und mich hat immer fasziniert, dass man über Arbeit, über gemeinsame Arbeit, was ja sinnvoll ist. Ja. Es gibt viele Organisationen, ich glaube, es gibt eine ähnliche Organisation in Frankreich, Arte Dieu Car Monde. Das ist eine französische Gründung, glaube ich, von einem Priester auch, etwa dieselbe Zeit wie Abipair. Die gibt es immer noch. Die definieren sich über die Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Damit wird man zum Mensch, damit kriegt man Statur. Emmaus hat immer gesagt, die Arbeit, die selbstbestimmte Arbeit, die einfache Arbeit, die befreit den Menschen, weil man den Eindruck hat, ich kriege kein Almosen, weil ich hier esse oder so, sondern ich habe das vorher erarbeitet. Ich habe mein Kreuz hingehalten auf dem LKW oder wo auch immer. Wir nennen uns auch die Lumpensammler von Emmaus. Wir hatten mal so einen schnieken Zivi, ja, also noch Zivis gehabt. Das war so ein FDP-Wähler. Ne? Der hat mir dann erzählt, ihr müsst das lassen mit dem Lumpensammler. Das hört sich nicht, ich sage mal, Leute, das ist eine Ehrenbezeichnung, ja. Die Lumpensammler von Emmaus, wir sammeln den Dreck der Gesellschaft und machen noch was damit. Entweder wird es recycelt, wiederverwertet, wiederverkauft. Und das war die Botschaft von Abipair. Also ich denke, jetzt ist das sehr modern und sehr aktuell, bedingt durch die Klimakrise und die Frage auch, wie darf der Mensch noch konsumieren? Ja, das war immer unser Thema. Müssen wir die Ressourcen der Welt anders nutzen? Wir haben drüben in unserem Betrieb eine Photovoltaik endlich auf die Kette bekommen. Ne? Wir sind autonom. Bevor ich gekommen bin, habe ich noch mit jemandem telefoniert, wir haben das erste Elektroauto jetzt am Start, wobei ich auch ahne, das ist auch nicht der ökologische Superhit. Also, aber wir wollen uns bemühen. anders zu leben, bescheidener zu leben, weniger zu konsumieren. Das gelingt nicht immer in so einer Gemeinschaft, wo eben auch Menschen versuchen, ein Zuhause zu finden, die arm waren. Wenn man denen dann noch ein Armutsideal predigt, dann sagen die immer, dickst du nicht mehr sauber, das kenne ich doch. Ich habe doch ohnehin die Land gesehen. Also hör auf mit einem Armutsideal. Das muss man alles aushalten in so einer Gruppe. Ne? Menschen, die einfach kaputt sind. Ne? Wir haben etwa 50, 60 Ehrenamtler in dem Verein, die wirklich eine tolle Arbeit machen, und eine Gemeinschaft würde ohne die Ehrenamtler nicht funktionieren. Wir wären nichts. Wir könnten gar nichts auf die Beine stellen. Ja, und das ist auch etwas, was Abi Pierre immer gesagt hat, wo Leute, die sich ihrer Privilegien bewusst sind und Menschen, die am Rande sind, die einen Unfall hatten, die einen Lebensunfall hatten, sich zusammentun, um was für noch Ärmere zu machen. Da entsteht Emmaus, da kommt der Funke hoch. Ne? Gleichzeitig merke ich natürlich, dass Verwaltung schon schwierig ist. Wir haben als wir anfingen mit der Obdachlosenarbeit in der Sozialverwaltung, hatten wir viel offenere Ohren. Da wurden auch Risiken eingegangen. Da waren Dinge möglich, die gehen heute gar nicht mehr. Ja, wir haben beispielsweise, die Sozialdezernentin damals hat doch tatsächlich, weil sie merkte, wir machen Druck, wir machen politisch Druck, also Emmaus und andere Organisationen in Köln, hat sie gesagt, jo, wir können die Tiefgarage des Sozialamtes, da bin ich ja die Chefin, im Winter öffnen. Dann haben wir das betreut, wir mussten das dann betreuen. Und wenn die Autos morgens kamen, mussten die Obdachlosen raus. Das geht gar nicht heute. Dann haben wir mal mit drei Organisationen ausrangierte Wohnwagen organisiert und haben auf den Pollerwiesen so ein Camp installiert. Auch das wurde dann von einer Organisation ein bisschen betreut, nicht von Emmaus. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das wurde alles ein bisschen auch wohlwollend von der Stadt begleitet. Diese Art von Begleitung kann ich nicht mehr erkennen. Ne? Gleichzeitig ist gerade in diesem Jahr das Thema Obdachlosigkeit in Köln ein Hauptthema. Oft ist der Stadtanzeiger voll von dem Thema. Letztens war wieder so eine ganzseitige Artikelserie, wo ich denke, Mann, toll. Ne? Aber konkret, wenn es ans Eingemachte geht, wenn es ans Geld geht, wenn es an Wohnraum geht, wird es schwierig. Es gibt ja so Modelle, ich glaube, das kommt aus Finnland, auf jeden Fall aus Skandinavien. Das nennt sich ja Housing First. Das ist ein ganz anderes Konzept als das, was wir so haben. Man muss sich in Deutschland nach unserem Denken diese Wohnung verdienen. Ja, man muss erstmal drogenfrei, gewaltfrei und dann beweisen, dass man auch irgendwie für die Miete, auch gerade wenn es nur den Kontakt zum Sozialamt gibt, während es ein Modell gibt, Housing First, wir bringen jemanden grundsätzlich erstmal unter. Und dann gucken wir mal, ne, was wir entwickeln können. Erstmal eine Behausung, also eine kleine Wohnung. Ich glaube, es gibt ein Modell jetzt über den Pfingsttreff in der Südstadt, die das jetzt probieren. Und alle sagen, ja wieso, die haben das doch gar nicht verdient. Doch, die Leute haben das verdient, weil sie da ein Recht drauf haben. Das ist ein Menschenrecht. Wie gesagt, die fünf Dinge sind gar nicht auseinander zu dividieren, was Abi Pierre mal gesagt hat. Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Bildung. Brauchbares Essen, also nicht nur billigen Mist, sondern gutes Essen. Ja. Man braucht so Persönlichkeiten, die, ich will jetzt die Merkel nicht unbedingt loben, aber das ist so eine Frau, wo ich denke, die hätte ich nie gewählt, ja, die Partei wähle ich ja nicht, aber die Frau war unverbiegbar. Das sind so Leute, wo ich denke, jo, die haben sowas, auch wenn es mir nicht passt, die imponieren mir, ne? Und der Abi Pierre war ähnlich so jemand, der sagte, ich sage nicht nur etwas, sondern ich führe das auch durch. Ich lebe das auch. Ich habe zwei Räumlichkeiten, wo er gelebt hat, besucht. Das war so, ja. Da war sein Altar und da war sein, ich glaube noch nicht mal ein Fernseher, ein paar Bücher und das war's. Ne? Und immer Werkzeug, immer am Frickeln. Ne? Ich denke, so Leute braucht man. Ja, im Prinzip, wenn ich will mich jetzt nicht mit Abi Pierre vergleichen, aber im Grunde genommen war das meine Eltern, als ich bin der Älteste von fünf, als ich bei Emmaus anfing, ich hatte die besten schulischen Voraussetzungen, sag ich mal, und dann wird der Lumpensammler. Ja, ich meine, da ging meine erste Ehe kaputt im ersten halben Jahr. Da habe ich aber auch Einläufe gekriegt von meiner Familie. Ne? Welche Möglichkeiten hattest du und du hättest doch einen schönen Job bei der Caritas haben können. Nein, nein, genau das nicht. Genau das nicht. Und erst, da muss ich schon sagen, als meine Eltern dann gesehen haben, die bei der Weltversammlung, war dann auch kurz im Fernsehen mal, und 2 Jahre später bekamen wir den Aachener Friedenspreis, dann habe ich meine Eltern ganz wissentlich eingeladen. Und da waren die in Aachen in dieser Studentenaula oder wo das da war, und der ZDF, ARD, das ganze Programm, also wir waren die Stars da natürlich, ne, mit dem Kailash Satyarthi an dem Tag, und da, glaube ich, ist bei denen der Groschen gefallen, ne. Dass das offenbar was ist, was man nicht so richtig packen kann. Ich lehne immer auch ab, dass es allzu mystisch daherkommt. Ja, deswegen sind mir so Esoteriker und also Philosophen, sind mir alle zuwider. Ja, also es muss konkret und nachvollziehbar sein. Und was ich sehr schätze, ist, das hat man uns dann im Laufe der Jahre auch beigebracht, so gewisse Standards einzuhalten. Ja, wir hatten also, als wir dann von der Berufsgenossenschaft kontrolliert wurden, da dachten wir, das geht uns gar nichts an. Wir sind freischaffende Künstler und wir sind ja Sozialphilosophen und wir machen, was wir wollen. Nee, 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 nee. Dann haben die uns aber den Zahn gezogen. Ne? Und mittlerweile sage ich, gut so, gut so. Dass wir uns auch messen an den Standards von normalen Firmen, die Wohnungsentrümpelungen machen. Ja, dass man so einen gewissen Standard einhält, sagt, darunter gehen wir nicht. Ne? Man muss zwar 5 gerade sein lassen, aber so gewisse Dinge muss man einfach auch hochhalten. Und das ist auch das, was die Compagnons dem Abipier dann erzählt haben. Der Abipier, uns nimmt doch keiner mehr ernst. Wir sind doch der Dreck der Gesellschaft, in der ersten Gemeinschaft. Ne? Aber wenn Sie, der Sie bekannt sind durch die Résistance, durch Freund von Charles de Gaulle und so weiter, ne? Wenn Sie uns in der Öffentlichkeit den Rücken stärken, dann können wir was machen. Und es waren die Compagnons, die das Prinzip des Wiederverwertens dem Abipier erklärt haben. Und gesagt haben, wir können auf die Claims gehen außerhalb und können Schrott so sammeln und so. Und dann der Abipier hat gesagt, damit kann man keine Gemeinschaft ernähren. Doch, das kann man. Die haben das dann bewiesen. Und der Abipier war immer dankbar, dass er auf die Jungs gehört hat, ne? Auf diese Bankrotteure. Ne? Der Abipier wurde mal gefragt von einem deutschen Journalisten im Übrigen, in 3 Sätzen, weil er immer viel erzählt hat, der Abipier. Eine Frage, 2 Stunden Antwort, so ungefähr. Und dann wurde er gefragt, ein Satz, was ist Emmaus? Dann sagte er, ja, ein Satz heißt, Emmaus ist, wenn Arme noch Ärmeren helfen. Punkt. Das ist die soziale Provokation, die politische Provokation. Leute, die man ausgeschlossen hat, die arm sind, arm im weitesten Sinne, die von Obdachlosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, Beziehungskrisen, Lebensunfälle, sagen wir oft, von denen gezeichnet sind, tun sich zusammen und erkennen, dass es Menschen gibt, denen es noch dreckiger geht. In der dritten Welt, in der obdachlosen Szene in Köln, die wir es später kennengelernt haben, wir waren immer eher international unterwegs in Chile. Chile war einer unserer Hauptpartner, als ich anfangs bei Emmaus war. Jetzt Osteuropa auch, in Rumänien, in Bulgarien, in Polen, in der Ukraine haben wir viele gute Freunde, gute Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die eigentliche Erniedrigende, das ist die Misere, Elend in der Misere. Das befreit nicht den Menschen, das knebelt den Menschen, das erniedrigt den Menschen und dagegen müssen wir kämpfen. Der Mensch hat nach unseren klaren Vorstellungen, die immer wieder vom Abipier wie gebetsmühlenartig runtergebetet wurden. 5 Dinge müssen gewährleistet sein. Ernährung, Wohnung, Arbeit, Bildung, Gesundheit. Und nichts darf daran fehlen. Da müssen wir uns für einsetzen. Und ja, wenn sie alle das abklopfen, dann merken sie, wo dieses reiche Land, auch dieses reiche Land, wo es im Argen liegt, ne? Man redet von 5.000 bis 6.000 Menschen auf der Straße in Köln, nee, die obdachlos sind. Auf der Straße vielleicht 700, 800. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslose hat, glaube ich, bis 1 Million geschätzt in Deutschland. Da rechnet man aber auch Geflüchtete mit dazu, die auch keine richtige Unterbringung haben, prekäre Unterbringung. Ja, aber auf der Straße, nochmal auf Köln zurück, ich denke 700, 800. Werden es wohl sein. Und es sind mehr als früher. Wenn man es realistisch beobachtet, muss man sagen, gehen die Gesellschaften, auch die reichen Gesellschaften, gehen die Scheren immer weiter auseinander. Wir kritisieren seit langem, als wenn ich von wir rede, rede ich von Emmaus International und Emmaus Europa. Wir kritisieren schon lange, dass gerade in den letzten 30 Jahren die Schere zwischen Arm und Reich, also die sogenannten Segnungen des neoliberalen Marktes, haben ja nicht stattgefunden. Sie haben ja einfach nicht stattgefunden. Also dieser Trickle-Down-Effekt, wie Madame Thatcher uns das versprochen hat, bei den Armen wird auch schon bald ankommen. Ne? Es wird schon genug unten ankommen, wenn die Unternehmer ihre Profite machen. Es hat nicht stattgefunden. Wir haben einer riesigen Lüge aufgesessen und mittlerweile, glaube ich, ist unser Wirtschaftsdenken so durchdrungen durch diese Philosophie, die eine unbotmäßige Philosophie ist. Es ist eine andere Wirtschaft möglich, da bin ich absolut von überzeugt. Und die war auch möglich. Das, was wir früher als soziale Marktwirtschaft, wo man uns beneidet hat in Deutschland, ist quasi verschwunden. Es existiert nicht mehr. Und in anderen Ländern ist recht nicht. Also wenn wir noch so gewisse Privilegien haben, dann werden sie als Privilegien und als Almosen so gewährt. Aber es ist meiner Einschätzung nach der politische Wille nicht mehr vorhanden, auch wenn jetzt der neue Kanzler von Respekt, damit meint er ja, dass die Armen auch vielleicht respektiert werden und eine Chance haben oder gesehen werden. Ich fürchte, es wird nicht so sein. Es wird nicht so sein. Und die anderen beiden Parteien kommen aus der Fruchtblase des Neoliberalismus. Es wird sich nichts ändern. Es wird härter. Es wird härter. Und ich denke, wir haben uns immer verstanden, so habe ich auch immer den ABPR verstanden, so der Mittler sein zwischen den Reichen und den Armen oder den Leuten, die Möglichkeiten haben, die Kapazitäten haben, doch ein bisschen so zu beeinflussen, dass tatsächlich auch für die untere Klasse was abfällt. Und zwar nicht als Almosen. Almosenbetrieb finde ich zum Kotzen. Also ich hatte einen Job bei Bayer. Das war jetzt nicht unbedingt mein Traumjob. Eigentlich bin ich Buchhändler, aber im Buchhandel kann man auch nicht reich werden. Und wir waren immer auf der Suche eben nach einer Alternative. Und die haben wir dann in der Emmaus-Gemeinschaft gefunden. Und dann haben wir am Anfang das Gehalt von Bayer weitergezahlt oder der Verein hat das weitergezahlt. Eigentlich wollten wir eine Genossenschaft gründen mit Einlagen. Wir hatten also wirklich eine Satzung erarbeitet und dann haben wir uns auch vorgenommen, wir machen das noch radikaler. Ich sage ja, man kann auch den Heiligen Franziskus links überholen oder noch dogmatischer rangehen. Heute würde ich ja sagen, alles jugendliche Spinnereien. Aber so waren wir eben damals. Wir haben dann gesagt, okay, wir mussten uns damals als Chefs ein Gehalt ausstellen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das denn machen müssen, das Taschengeld würde uns ja auch reichen, was jeder hier kriegt, plus Summe X für die Pens, für die Kinder, denn das wollen wir nicht immer in der Gemeinschaft hier diskutieren, dann haben wir uns ein sogenanntes halbes Arbeitergehalt. Das war damals in D-Mark, haben wir gesagt, okay, Durchschnittslohn 3.000 Mark, machen wir 1.500 Mark und dann passt es schon. Ne? Dann haben wir uns so eingestellt. Und dann lief das auch so. Ja, Konsequenz, ich bin ja jetzt Rentner und das ist also nicht besonders prickelnd, ne, was da jetzt unten rauskommt. Aber das war unsere Entscheidung. Im Gegensatz zu anderen Menschen, die nicht die Entscheidung fällen können, die in die Armut die in die Misere gedrängt wurden. Trotzdem haben wir uns nie arm gefühlt, glaube ich jedenfalls. Meine Kinder haben sich bisher noch nicht so geäußert. Kann ja noch kommen.
Heute zu Gast in den erlebten Geschichten war Willi Döß, Leiter der Emmaus-Gemeinschaft Köln. Unsere Autorin Andrea Kahrt hat ihn besucht. In unserer nächsten Ausgabe am Ostermontag lernen Sie die Neurologin und Psychotherapeutin Irene Misselwitz kennen, die ihren Beruf in der damaligen DDR ausgeübt hat. Erlebte Geschichten, dann auch wieder ab 11.04 Uhr auf WDR 5.
WDR 5